Das Buch ist aufgebaut in Kapitel, die ich nicht näher untertitelt habe, immer in Lachen und Theorie. Lachen 1, Theorie 1, Lachen 2, Theorie 2, Lachen 3 und so weiter. Und bei dem Lachen stehen immer verschiedene Orte dabei. Und geht los mit Utøya, Norwegen 2011. Anders Behring Breivik aus Oslo. Er schießt dort, wo die AUF, Jugendorganisation der Arbeiterpartei Norwegens, ihr jährliches Sommercamp abhält, binnen einer Stunde 69 Menschen, meist jugendliche Sozialdemokraten. Dem Polizisten, den er sich um 18.24 Uhr ergibt, stellt er sich vor als Kommandant der antikommunistischen Widerstandsbewegung Norwegens. Zitat. Emma Martinovic, 18, einer der Überlebenden, die dem Töter durch einen Sprung ins Wasser entkam, erzählt, wie das Gelächter des Killers sie begleitete beim panischen Fortschwimmen von der Insel. Behind us we could still hear the shooting, the screams, the laughter of the bastard as he shot and his shout to us, you won't get away. So notiert es der Reporter des englischen Guardian, der als erster die dem Tod entkommene Emma Martinovic befragt hat. Im Prozess gegen Breivik gibt es mehrere solcher Aussagen. Von dem schmalen Felsvorsprung, Zitat, aus dem Prozess, hinter dem Tonje Brenner kauerte, konnte sie hören, wie der Schütze jubelte, sobald er jemanden getroffen hatte. Juhu, schrie er wie ein Fußballfan, wenn ein Tor fiel. Der Killer lächelt, lacht und tobt sich aus, 14-jährigen sozialdemokratischen Mädchen aus einem halben Meter Entfernung in den Kopf zu schießen, die so zutraulich sind, ihn für ihren Freund und Helfer zu halten, denn er ist in einer Polizeiuniform dorthin gekommen, ist ein hohes Vergnügen und ein großer Sieg im Kampf gegen den norwegischen Kulturmarxismus, den der Tempelritter Anders Behring Breivik auf sein Panier, das heißt in sein Internetmanifest, 1500 Seiten geschrieben hat. Im Prozess wird er sagen, hat die Morde nur begangen, vor allem begangen, damit man dieses Manifest lese. Please allow me to introduce myself. Anders Behring Breivik stellt sich der Welt nicht vor als Individuum, er definiert sich als Mitglied, als Teil einer übergeordneten internationalen Bruderschaft der Knight Templars, also Knight mit K vorne wie Ritter, einer Tempelritterorganisation, in deren Namen er sein Massaker an jungen norwegischen Sozialdemokraten verübt hat. Wer sind die Knight Templars und wozu braucht Breivik sie? Die hohe Bedeutung dieser Mitgliedschaft begreift man vielleicht am besten aus einer Bemerkung, die Breivik über seine Stiefmutter Tove Øvermo macht. Tove war angestellt bei der UDI, einer norwegischen Regierungsbehörde, in deren Zuständigkeit die Versorgung von Immigranten, meist Muslimen, mit regulären Papieren fällt. Als, Zitat, gemäßigte Kulturmarxistin und Feministin, wie Breivik seine Stiefmutter definiert, weist er sie der, Zitat, Verräter Kategorie B zu. Sie ist eine bedeutende Frau in der Welt jener multikulturell, kulturmarxistisch und feministisch verseuchten Jungpolitiker, so war Zitat, unter denen er gerade aufgeräumt hat. Ironischerweise schreibt Breivik in seinem 1500 Seiten Internetmanifest, Zitat, steht die UDI als bedeutende Institution der norwegischen Multikulti-Politik ziemlich weit oben auf der Liste möglicher Anschlagsziele der KT, wie Breivik die Organisation der Knight Templars oft abkürzt. Zitat, obwohl ich Tove wirklich ganz gerne mag, würde ich dem KT nichts vorwerfen, wenn sie bei einem Angriff gegen die UDI hingerichtet worden wäre. Als primäres Werkzeug der Verräterkategorie B in Diensten des norwegischen Multikulti-Regimes und damit als Hochverräterin hätte sie damit zu rechnen gehabt. Das heißt, er führt im Zusammenhang mit seiner Stiefmutter den Begriff Hochverräterin ein. Hochverräter kann man per Definition nur sein, wenn man bedeutende Geheimnisse seines Staates verrät. Die Geheimnisse oder den Staat, den sie verletzt, das sind seine Knight Templars. Das ist diese Organisation, die Breivik damit ganz selbstverständlich über der Rechtsprechung des norwegischen Staates ansiedelt. keine irdische oder bürgerliche Rechtsprechung hat, über seine Taten zu urteilen. Und das ist ein Punkt, der für alle Täter zutrifft und alle Organisationen, in deren Namen sie handeln. Deswegen das jetzt vorweg. Sie siedeln sich an außerhalb bürgerlicher, weltlicher Gerichtsbarkeit oder auch kirchlicher Gerichtsbarkeit. Wenn, dann handeln sie im Namen eines Gottes oder im Namen einer höheren Organisation. Das kann die SS sein, im Namen einer höheren Rasse, im Namen eines höheren dies oder jenes. Das ist relativ willkürlich, was sie da anführen. Wichtig ist, sie handeln immer in diesem höheren Auftrag und sind damit selber als Einzeltäter nie verantwortlich für ihre Taten, nie vor einem Gericht und auch nicht moralisch oder irgendwas in der Hinsicht zuständig. So, jetzt der nächste Ort, in den ich springe von Breivik, ist im Buch Indonesien 1965. Das ist die Ermordung der indonesischen Kommunisten, die die Regierung Suharto vorgenommen hat, mit Hilfe, ich beziehe mich da auf einen neueren Film. Zwei von Joshua Oppenheimer, der eine heißt The Act of Killing, der andere The Look of Silence. The Act of Killing fängt damit an, dass einer der damaligen Täter heute auf dem Dach des Kinos, wo sie damals die Kommunisten alle gemacht haben, wie er sagt, nachspielt, wie sie das gemacht haben und dazu lacht mit seinen Genossen. Der zweite Film fängt genauso an, von Oppenheimer. Sie tun das öffentlich, weil sie in Indonesien nie verfolgt worden sind, weil sie damals im Auftrag der Armee oder des Staates gehandelt haben, also wieder einer höheren Organisation. Dann, es geht weiter mit die britische Armee im Irak, die nicht nur die Abu Ghraib-Leute, die amerikanischen, auch die britische Armee, die einen Hotelangestellten zu Tode foltern und ihn mit zwingen, bevor sie ihn umbringen, zu Michael Jackson Moonwalk Dance zu tanzen und dabei ihr Vergnügen haben. Wir haben Karadzic und Mladic vor den Gerichten in Den Haag, die mit diesen Gesten und Lachen gegenüber Leute im Zuschauerraum ihre damaligen Taten unterstreichen. Die Guantanamo-Sachen sind ihnen allen aus den letzten Jahren noch bekannt, wozu nur in Klammern gleich anzumerken ist, dass genau die Geschichten, die wir vor einem Jahr in den Zeitungen gelesen haben über Guantanamo, die Folterreihen 2004, alle schon mal genauso in der Zeitung standen, genauso mit einem 400 Seiten Senatsbericht, der gemacht worden ist, in Waterboarding etc. etc., alles offen. Man kann daran sehen, in einem Zeitraum von 10 Jahren haben die Journalisten das vergessen. Denn keiner, die ich jetzt gelesen habe, keiner derer hat sich darauf bezogen, dass we all know it all the time, wenn man das wissen will. Wir haben James Foley, dann der in der Wüste hingerichtet wird von IS-Leuten, mit dem besonderen Witz, dass dieser James Foley, Journalist, das wissen Sie auch, aber was die meisten nicht wissen, dass der zum Islam übergetreten war in seiner Gefangenschaft und nicht nur zum Schein, sondern echt, tatsächlich, wie seine Mitgefangenen, die später freigelassen wurden. Aber gerade der wird in Guantanamo-Klamotten in Orange vor die Kamera Hals durchgeschnitten und wenn ihr denkt, ihr tretet zum Islam bei und kommt damit davon, habt ihr euch getäuscht. Pakistan, pakistanische Taliban, die Kinder in der Schule erschießen, deren Väter Offiziere sind, weil die Offiziere der pakistanischen Armee offiziell die Taliban bekämpfen. Wir Sprung von Abu Ghraib, Burbach, Siegerland, deutsche Zeitungsüberschriften, Abu Ghraib im Siegerland, wo wir ein Flüchtlingsheim, die Wächter haben, die sich fotografieren lassen, wie sie lachend jetzt nicht mal Strafgefangene, sondern Flüchtlinge quälen mit Stiefeln im Genick und ähnliche Dinge. Die Paulchen-Panther-Videos, die der deutsche NSU, nationalsozialistischer Untergrund, verbreitet hat mit diesen einleitenden Versen, wo sie die neuen Morde feiern und wo die Landeskriminalämter immer noch davon ausgehen, dass das die Türken selber sind. Da singen die rechten Rockbands längst, 9 sind nicht genug und machen Videos, die eingeleitet werden mit der Paulchen-Panther-Comicfigur mit dem Vers von jeher Leidenschaft erweckt, die Jagd aufs lebende Objekt. So, das singt der rechte Untergrund offen und zeigt im Video 2005. Wir haben die Morde in Ruanda, wo Milo Rau gesagt hat, das Töten wurde dort zu einer Art Volksfestkultur. Der Hutu gegen die Tutsi, Sprung zum dem Gelächter der Kriegsgefangenen, der Deutschen in englischen Kriegsgefangenen, Gefangenschaft, die heimlich abgehört wurden. Später hat die englische Armee diese Protokolle veröffentlicht. In der englischen Nationalbibliothek konnte man sie nachlesen, dort hat Carsten Neitzel sie entdeckt. Die deutschen Kriegsgefangenen dort erzählen sich untereinander, wie sie Juden in die Grube geschossen haben, vorher noch die Mädchen gebürstet und lachen sich schief dabei und wie die Russin noch gerade sexuell belangt wird, dann in die Grube geballert etc. Unter sich, ne, später haben sie ja natürlich von den Sachen nichts gewusst, aber unter sich quittieren sie das mit Gelächter und lachen sich schief. Sprung zurück zu den Lynchmorden in den USA, 19. und 20. Jahrhundert, die auf Postkarten festgehalten worden sind, wo die lachende Bevölkerung drumherum steht und die Lynchmorde feiert. Aber ganz dicht, Happy Slapping, einige kennen von Ihnen vielleicht den Begriff, der ist 2006, 2007 aufgekommen, eine Untersuchung auf deutschen Schulhöfen an deutschen Schülern. Als Lehrern aufgefallen war, dass etliche der Schüler in Gruppen andere prügeln und das mit dem Handy filmen und dann angucken, wenn der Geschlagene nicht mehr dabei ist oder am Boden liegt, und das mit Gelächter quittieren, also deswegen Happy Slapping. Und die haben eine Untersuchung gemacht an 60.000 deutschen Schülern. Dabei kam raus, dass ein Drittel dieser Schüler solche Happy Slappings schon gesehen hatte oder daran teilgenommen hatte. Und das war 2007. Jetzt haben wir 8 Jahre später. Die Zahl wird nicht abgenommen haben. Susan Sonntag in einem Kommentar über das entsetzliche Abu Ghraib. Die Geschichten schreibt, dass auf amerikanischen Schulhöfen diese Geschichte zunimmt und verbreitet ist. Dass Radiokommentatoren, wenn sie davon hören, dass Soldaten, die im Irak Ähnliches machen, und sagen, ja, die Jungs brauchen das halt zur Entspannung. Man solle Verständnis dafür haben. Und Entspannung berührt einen der theoretischen Teile in diesem Band. Es gibt ja immer diesen Streit schon lange, wo diese Sachen, die gemacht werden im menschlichen Körper, von wo sie ausgehen, wie sie gespeichert werden und wie sie passieren. Und also eine der Behauptungen, die ich in Männerfantasien aufgestellt habe, ohne dass ich das jetzt direkt theoretisch hätte beweisen oder belegen können, sagt, diese Sachen gehen vom Körper aus. Was ich aus den Beschreibungen der Soldaten, der tötenden Soldaten entnommen habe, wie sie sich selbst erleben beim Killen, wie sie ihre Körperganzheit finden beim Tötungsakt und sowas wie einen Spannungsausgleich. Ich habe damals den Begriff Homöostase benutzt, bezogen auf die Kinderpsychoanalytikerin Margaret Mahler, bei der das auftaucht, wo sie die Gewaltausbrüche von gestörten, sogenannten psychotischen Kindern beschreibt, die nur über bestimmte Gewaltakte zu dieser Homöostase gelangen können, indem sie etwas zerstören um sich herum oder andere zerstören oder eine bestimmte zwanghafte Ordnung herstellen, wo alles im Raum so sein muss, sonst drehen sie durch. Antonio Damasio, ein neuerer Neurobiologe, Hirnforscher aus Harvard, in seinen letzten Büchern stellt diesen Homöostase-Begriff in den Mittelpunkt seiner Untersuchung und sagt, alle menschlichen Zellen, tierische, pflanzliche Zellen, egal was das sind, gehen auf Spannungsausgleich aus. Das ist sozusagen der innerste Prozess, der energetische Prozess jeder Zelle. Und diese Homöostase, diesen Spannungsausgleich, das vereint einer dieser Täter, über die ich hier schreibe. Das sieht so aus, als könnten sie diesen Spannungsausgleich nur in Gewaltakten, zugespitzt in Tötungsakten, herstellen. Homöostase. So, dazu dann ein kleines Stückchen Text direkt. Der ruandische Genozid, schreibt Milo Rau, ist alles andere als arbeitsteilig. Er ist eine große Show, ein Volksfest. Die Moderatoren sprechen mit ihren Opfern, sie richten ihnen Grüße aus, bevor sie die Interahamwe, also die Killertruppen, zu ihnen schicken. Dies ist ein Genozid der Nähe und der Nachbarschaft, nicht der Ferne und der Deportation. Der Nachbarsjunge schaut dem Vater in die Augen, während er dessen Tochter vergewaltigt, dann hackt er ihm den Arm ab. Und dann geht er ein Bier trinken und hört Radio RTLM. Das war das damalige Radio, Hate Radio, nennt Milo Rau das in seinem Theaterstück, das er daraus gemacht hat, von wo die Tötungsakte koordiniert und dirigiert worden sind und die Leute regelrecht an Stellen geschickt worden sind, wo sich Tutsi versammeln und dort mit dem Hinweis, dort sind Zecken, nein, Kakerlaken, rottet sie aus. Unbeantwortet bleibt bei all solchen Vergewaltigungsfällen die Frage nach der Art der Sexualität des Vergewaltigers. Muss nicht eine ganz spezielle körperliche Verfasstheit vorliegen, wenn es gelingen soll, Auge in Auge mit einem Vater, dessen Tochter man als junger Nachbarssohn vergewaltigt, die zur Vergewaltigung benötigte Erektion zu bekommen. Wie geht das? Rau spricht von der Muskelmasse des Genozids. Das sind die Körper der Killer, Alter vorwiegend zwischen 15 und 30. Kann man davon ausgehen, dass die Körper der dieser Altersklasse zugehörigen, männlich, so ausgerichtet sind, dass ihnen automatisch einer steht, wenn die Aufforderung oder die Chance zu einer Vergewaltigung da ist? Und auch noch unter den Augen von Verwandten der Opfer. Ich denke doch, wohl nicht. Rau nennt den Gruppenzwang, der solche Jugendbanden zu ihren Taten anstiftet und sie emotional zusammenhält. Reicht das aber, um bei Tötungs- oder Vergewaltigungsaussichten die nötige sexuelle Erregtheit aufzubringen? Oder funktioniert das über den Volksfestcharakter all dieser Übertretungen der üblichen Zivilcodes? Die Gruppe lacht sich über alle Restriktionen hinweg und schon steht ihnen der Schwanz und sie können loslegen. Das sexuelle Zivilverhalten sieht doch anders aus. Jedem und jeder, der oder die mit sexuellen Akten zu tun hatten und haben, ist doch bekannt, wie empfindlich die sexuellen Apparaturen reagieren, wenn Störungen auftreten. Das Glied sackt auf der Stelle in sich zusammen, wenn die Coitusabsicht von außen gestört wird und auch wenn bei der Partnerin Unlust oder Abwehrgefühle spürbar werden. An Körpern, die lustvolle Sexualität wünschen, versagt das Glied in solchen Fällen seinen Dienst. Es geht dann nichts mehr, jedenfalls bei sexuellen Körpern. Merkwürdigerweise fragt nicht ein einziger der einschlägigen Texte nach der psychophysischen Voraussetzung der Vergewaltigungen. Erektionsfähigkeit im Angesicht von Opfern, deren anschließende Hinrichtung in vielen Fällen geplant ist. Leute mit sexuellen Empfindungen wären dazu nicht fähig. Es bleibt nur der Schluss, von welcher Seite man sich diesen Gewaltvorgängen auch nähert, dass es sich bei ihnen um etwas anderes als sexuelle Akte handelt. Das sind die Fragen. Man muss sie erweitern durch die Frage, wie man solche Taten, die man selbst begangen hat, später vergessen kann. Aussage einer Überlebenden. 2 Jahre nach dem Genozid begegnete meine Schwester dem Mann, der uns in die Toiletten geworfen hatte. Da haben sie damals drin überlebt. Ganz entspannt kam er mit seinem Bündel aus dem Kongo zurück. Als er meine Schwester sah, bot er ihr eine Fanta an und sagte, lass uns keine Dummheiten machen, vergessen wir die ganze Geschichte. Bei den GKK-Gerichten, also ihren Aufarbeitungsgerichten, sagt er, aber sie leben noch, sie sollen herkommen und aussagen, dass ich sie nicht getötet habe. Er ist verantwortlich für den Tod ihrer Mutter und hat 2 kleineren Schwestern die Beine abgeschnitten. Er war ein Junge aus unserem Dorf, der Sohn des Pfarrers. Aber sie leben noch, sie sollen herkommen und aussagen, dass ich sie nicht getötet habe. Wie kann man solche Fragen beantworten? Kühl? Die Vergewaltigungen geschehen in erster Linie, weil sie erlaubt sind. So viel ist klar. Erlaubt durch übergeordnete Mächte. Staat, Armee, Medien, Eigengruppe etc., die zum gemeinschaftlichen Morden entweder aufrufen oder es geschehen lassen. Das erklärt das Auftreten von Vergewaltigungen und Tötungen derer, die zum Abschuss freigegeben sind. Es erklärt nicht die abgeschnittenen Kinderbeine und das Zerschlagen von Babyschädeln an Hauswänden. Und es erklärt in keiner Weise den Satz des Ex-Täters, vergessen wir die ganze Geschichte. Klar ist, sie hatten Spaß. An diesem Spaß, an ihrem Lachen beim Killen fällt auf, dass es für sie keinen Unterschied zu machen scheint, ob jemand, mit dem sie dabei zu tun haben, lebendig oder tot ist. Der Unterschied also, bei dem normalerweise, wenn es diese Norm überhaupt geben sollte, das Lachen aufhört. Genau das scheint ihnen egal zu sein. Oder vielmehr, die Überschreitung dieser Grenze bringt sie zum Lachen. Leute vom Leben zum Tod zu bringen, ist offenkundig lustig. Ich habe in Männerfantasien vorsichtig den Begriff Protodiakrise in Zusammenhang mit bestimmten Tötungsvorgängen gebraucht. Protodiakrise bezeichnet den Daseinszustand von Menschen, die unter der Störung leiden, nicht zwischen tot und lebendig unterscheiden zu können. Der Nachbar, der fröhlich die Beine der Mädchen abschneidet und sich daran freut, dass die Mutter vor Kummer sterben wird, auch ohne dass er sie umbringt, ist offenbar in einem Zustand, in dem es ihn nicht behelligt, dass er Tod und Mord unter die Menschen bringt, mit denen er da umspringt. Was sind schon ein paar abgeschnittene Beine? Er macht seine Arbeit, Tutsi töten, und erwartet dafür Lob und Leben. Eigenes, gesteigertes Leben, dessen er sich erfreut. Nicht anders die indonesischen Schlächter, die noch 40 Jahre nach ihren Mordorgien diese fröhlich auf Dachterrassen tanzend nachspielen, zum Vergnügen einiger Exemplare der Elite ihres Landes, die um sie herum hocken, trinken und ihren damaligen Sieg, der immer noch hält, genießen. Ja. Soweit mal ein Satz noch gerade, der mir einfällt, den ich vorhin übersprungen habe. Antonio D'Amejo, indem er von den Körperzellen ausgeht und von dem Drang der Zellen zur Homöostase, gibt der Hirnforschung damit eine neue Basis, indem er sagt, das Gehirn, er benutzt diesen Ausdruck, kartografiert diese Vorgänge. Alle körperlichen Vorgänge werden vom Gehirn kartografiert und the brain bildet sich danach aus. Wir kriegen alle, also mehr oder weniger, das Gehirn, das auf unseren frühen körperlichen Vorgängen basiert. Die können sich dann später ändern und man darauf kann sich einiges aufbauen. Aber es ist nicht so, dass irgendwelche Sachen etwa vom Gehirn ausgehen, die den Körper steuern, sondern umgekehrt. Und hier haben wir offenbar eine Gruppe von Leuten vor uns, deren Gehirne sich nach ihrer frühen Körperkartografie, die bei jedem Einzelnen natürlich verschieden sein kann, so ausgebildet haben, dass sie nicht in der Lage zu sein scheinen, ihre lustvollen Lebensprozesse anders als durch Gewaltausübung zu organisieren, die sie dann natürlich mit Tätigkeit des Gehirns organisieren. Soweit erstmal ein kleiner Überblick.
Ein schrecklicher Überblick. Aber versuchen wir trotzdem noch einmal so eine Art Definition. Wie muss denn die Disposition eines solchen Killers sein? Wie kommt es zu dieser Struktur des Gehirns durch die Kartografie, durch den Körper? Was? Wir versuchen das ja zu erklären. Sie haben ein paar Erklärungsansätze gemacht, aber können wir vielleicht nochmal ganz simpel versuchen, da ein Erklärungsmodell zu finden?
Ja, ganz simpel geht nicht. Einer der Sätze, eine Art Nachwort zu diesem Buch lautet ja, alles was wir wissen, wissen wir von Journalisten.
Ja. Danke.
Der Satz ist, den habe ich früher eher auch ironisch verwendet, in diesem Fall nicht so sehr, weil fast alle Taten, die ich hier jetzt aufgelistet habe, aus den letzten zwei Jahren, natürlich aus der Zeitung habe, aus Zeitungsberichten, denn wer von uns hält sich auf in den bestimmten IS-Stellen, an bestimmten anderen Stellen, in Ruanda waren auch nicht viele vor Ort, die das gesehen haben. Wir kennen die Berichte von Tätern und von Journalisten, die dort waren und die sie in die Zeitung geschrieben haben. Also meine drei Hauptquellen hier sind Süddeutsche Zeitung, Taz und Spiegel, die ich überwiegend benutzt habe, deren Berichte, die dass da jeweils das Lachen stattgefunden hat, indem ich denen berichten muss und darf das denen wohl auch glauben, die entsetzt dann das beschreiben. Das heißt, wir haben in diesem Falle nicht ausführliche Biografien oder sowas oder Kindheitsstories der einzelnen Täter. Die sind schlicht nicht vorhanden. Bei den soldatischen Männern, wie ich sie genannt habe, in Männerfantasien, konnte ich das aus den Biografien zum Teil sehr genau belegen und aus ihrer Militärerfahrung, die sie auch selber beschreiben, wie sie ihren gequälten Körper aus Kindheitssituationen, also oft geprügelt oder wenn sie geschrien haben, wenn sie nass waren, dass man sie hat hungern lassen, diese ganze Sorte Verlassenheit des Kinderkörpers, der eine ungeheure Angst entwickelt. Alle diese Körper bersten im Innern vor Angst. Diese Versuche zur Homöostase zu gelangen, sich zusammenzuhalten, sind Angstbewältigungsversuche, die in diesem Töten natürlich auch passieren. Die Opfer werden umgebracht, sie selbst gelangen zur Ganzheit und zur Angstüberwindung und freuen sich und können deswegen auch nicht das geringste Mitgefühl haben für ihre Opfer, weil sich das gegenseitig ausschließt, weil sie nämlich gerade in eine Jubilierstimmung geraten durch ihre Taten und zur Angst Überwindung. Das konnte ich am soldatischen Mann genau beschreiben. Und man kann bei diesen Leuten, muss man jetzt sozusagen deduktiv annehmen, sie müssen sehr vermutlich auf ähnliche Weise behandelt worden sein. Sie müssen mit ähnlich fragmentierter Körper oder Körper, der zu fragmentieren droht, habe ich das in Männerfantasien genannt, mit solcher Art Körperlichkeit müssen sie herumlaufen, die sie irgendwie zu bewältigen versuchen. Und wenn ihnen die Möglichkeit gegeben wird, das mit der Waffe in der Hand zu tun, was für Jugendliche hier eine bestimmte Verführung ist, auf die wir später kommen werden, die in der zweiten Reihe hier erst eine Rolle spielen, die zum Dschihad gegangen sind von hier aus. Dies, die ich beschrieben habe, sind ja alles schon durchgeführte Mordakte, auch größeren Maßstabs. Guatemala habe ich vorhin übersprungen, hole ich schnell nach. Die ausführlichsten Berichte an der ersten gibt es von Rigoberta Menchú, über Tötung von Indios durch Regierungstruppen in Guatemala, wo sie diesen Fiesta-Charakter auch beschreibt. Dort weiß man zum Beispiel, in Death Squads waren es zu einem großen Teil Waisenkinder, die aus Heimen geholt worden sind, rekrutiert worden sind für diese Death Squads. Von den afrikanischen Kindersoldaten wissen wir Ähnliches. Sie oft die Eltern umgebracht, der eine Roman von Iviala, den ich beschreibe, der beschreibt so einen Kindersoldaten, der richtig zu einem Killer dressiert wird von seinem Kommandanten, wo der Vater getötet worden ist, die Mutter ist vertrieben, er weiß nicht, wo sie ist, die Schwester, irgendeine Truppe greift ihn auf und der Kommandante bringt ihm das Killen bei, und zwar bis zu dem Punkt dieser Erektion, wo er beschreibt, wie ihm der Schwanz steif wird, und gleichzeitig beschreibt, wenn er das nicht macht, bringen sie ihn selber um. Unter dem Gelächter der Kameraden zerhackt er Menschen mit einer Machete, bis das bei ihm im Körper sexuelle Reaktionen hervorbringt. Das ist eine exakte, gruselige Beschreibung auf der Ebene. Also wir können, in unserer Kultur liegt uns das, sage ich jetzt mal persönlich, gewalttätig sexuell etwas ferner, was Klaus Legge wie vorhin betont hat, dessen, für die, die da waren vorhin, dessen Erzählung seiner politischen und intellektuellen Geschichte, könnte ich etwa 4/5 davon ziemlich genau so gesagt haben. Nur, dass ich 8 Jahre älter bin und die 68er-Geschichten noch direkt mitgemacht habe und er genau anfing, als das aufhörte. Das nebenbei, aber er betonte, wir sind halt die Generation, die das Glück hatten, keinen Krieg zu erleben. Wir sind die erste Generation in Deutschland, seit was war ich, weiß ich wie lange, vorher, die nach 1945 nicht durch einen militärischen Drill gehen mussten. Wer das wollte, konnte, aber wir konnten das verweigern. Ich musste nicht mal verweigern, weil ich schon mit 18 ein derartig lädiertes Fußballknie hatte, dass ich nicht mehr zur Armee brauchte, durfte, sonst hätte ich verweigert. Aber wir sind so aufgewachsen und wir haben in den 60er Jahren, was dann später sexuelle Revolution heißt, die nicht politisch jetzt anfängt in den 60ern, sondern die natürlich anfängt mit der Pille, am Anfang der 60er und mit der Möglichkeit für junge Frauen, junge Mädchen, sich vollkommen anders sexuell zu verhalten, als vorher alle Generationen es ihnen möglich war. Und das ergibt die neue sexuelle Freiheit, die Grundlage davon. Nachdem wir alles das bis in die 90er, dieses Entsetzen, ne, das viele meiner Generation mich immer noch befällt, mit einer Wahnsinnswut, wenn ich mir klar mache, was Joschka Fischer und Gerhard Schröder angestellt haben mit ihrem illegalen Überfall auf Belgrad. Eine solche Verbrecherbande, die nie angeklagt wurde hier, genauso wenig wie die, doch angeklagt schon, aber kein Prozess eröffnet, genauso wenig wie die Kommunistenkiller in Indonesien, die haben das gebrochen. Die Grünen sind, um das nebenbei einzuflechten, meiner Meinung nach nur mit Bild-Zeitungshilfe in die Regierung gelangt, um diesen Paragraphen im Grundgesetz zu kippen. Zwei Drittel Mehrheit gegen Militäreinsätze. In der Regierung mit SPD und CDU haben sie das gestrichen. Seitdem darf die Bundeswehr im Äußeren tätig werden. Das Grundverbrechen der Grünen. Aber wir hatten das Glück, ohne Krieg aufzuwachsen. Und wir können uns diese Taten, die ich hier eben beschreibe, auch für die SS-Leute noch persönlich, körperlich natürlich sehr schwer vorstellen. Deswegen natürlich auch die Frage, Ihre und die von vielen anderen, wie ist das möglich? Ich glaube, die Frage würde in Ruanda oder Guatemala oder Indonesien nicht so gestellt werden. Wenn man die Filme von Joscha Oppenheimer ansieht, kriegt man jetzt, sind jetzt gedreht, 2013, wie die damaligen Killer darüber reden und offen reden. Nur weil sie wissen, sie werden nicht bestraft. Und das geschah im Sinne der Regierung. Und die Gouverneure, die das damals gemacht haben, regieren zum Teil immer noch. Die haben nicht das allergeringste Mitgefühl für die, auch die Angehörigen, denen sie damals die Familien abgemurkst haben oder so. Und der Joscha Oppenheimer war so intelligent, oder es war ein genialer Zug, hat gesagt,
die indonesischen Killer.
Genau.
Ja. Ne? Das waren ja nicht alle kennen.
Oh, nee, aber da ist ein ganz toller Zug drin. Er hat nämlich nicht gesagt, ich mache eine Doku über euer Killing, sondern hat gesagt, ich mache einen Film darüber. Ich drehe einen Film. Und dabei stellt sich heraus, dass diese Killer in den 60er Jahren alle ungeheure Anhänger des amerikanischen Kinos waren, des Hollywood-Kinos, besonders der Gangsterfilme, und bestimmte Tötungsdinge daraus übernommen haben. Und sie fühlten sich als Stars, als Filmstars. Und so fühlen sie sich auch jetzt noch. Und Oppenheimer lässt sie so agieren vor der Kamera, dass sie das wie Filmstars ihre damaligen Taten nochmal erzählen. Und er lässt den Hauptdarsteller des einen Films, der wird sozusagen zum Hauptdarsteller, einer der Killer, bringt er selbst in die Position in diesem Film, dass er die Schlinge um den Hals bekommt, wie sie damals Leute erwürgt haben. Und er wird beinahe selbst erlebt. Und dann sagt dieser Mensch tatsächlich, ob sich meine Opfer damals genauso gefühlt haben wie ich jetzt. Da kommt er zum ersten Mal drauf. In dem Moment, wo er körperlich an diese Grenze kommt, zu empfinden, was gleich passiert, wenn man ihm weiter den Hals zuzieht. Und Oppenheimer sagt, ja klar haben die sich so gefühlt, bloß, du weißt, du spielst das hier und die wussten, sie werden umgebracht. Also man nimmt mit Staunen zur Kenntnis, dass die Empfindungslose für das, was sie getan haben gegenüber den Opfernstruktur dieser Leute, wirklich aufzuknacken ist, 50 Jahre später nur über den Punkt, dass sie selbst kurz an dessen Grenze gelangen. Das wirft einen um.
Das sind jetzt drei Aspekte, die ich gerne diskutieren würde. Das ist einmal die Wut der Generation, was seit den 90ern passiert ist, aber das stellen wir noch ein bisschen zurück. Das ist zum Zweiten diese Art, sich als Film oder als Hauptdarsteller in einem Hollywood-Film zu fühlen, was ja, muss ja gar nicht der Hollywood-Film sein. Ich meine, es ist heute YouTube beispielsweise, auch da wirst du zum Helden als Killer. Und das ist aber nochmal drittens, was Sie am Anfang gesagt haben, bei diesen Kindersoldaten in Afrika, da haben Sie zwei Dinge gesagt. Einmal, er ist konkret bedroht worden. Das heißt, die haben gesagt, wenn du das nicht tust, wirst du umgebracht. Das kann ich eventuell noch nachvollziehen, dass man dann irgendwas Schlimmes tut, um seine Existenz zu retten. Aber Sie haben auch angedeutet, dass er bereits eine Disposition gehabt haben muss. Und diese Disposition interessiert mich ja eben. Diese Defragmentierung des Körpers, wie Sie das nennen, Fragmentierung eigentlich, die Fragmentierung des Körpers. nochmal den Versuch zu sagen, wie kommt das zustande? Sind das jetzt nur soziale Verhältnisse, dass das also diese kaputten Elternhäuser sind, die auf die projizieren? Oder Sie sagten ja vorhin, dass diese Kartografie des Gehirns durch die körperlichen Vorgänge, mich würde ganz einfach, weil ich verzweifelt zu verstehen versuche, nochmal die Skizze, wenn es denn eine gibt, der Disposition interessieren.
Die Disposition habe ich schon kurz angedeutet, wie sie entstehen kann durch geprügelt werden, verschiedene andere Sorten, Destruktionen des Körpers. Setzen wir die mal als gegeben voraus, ne? Und gleichzeitig als gegeben, dass Leute, die anders behandelt worden sind, das nicht ohne weiteres so machen würden, auch eine andere Sexualität haben. Aber was in denen selber passiert, das ist, begreift man meiner Meinung nach immer noch am besten darüber, wie Margaret Mahler das bei ihren gestörten, sagen wir mal so, Kindern gesehen und beschrieben hat. Sie sagt, was da passiert, ist, wenn zu viel Negatives auf den Körper eindringt, wo sozusagen ein positives Innere sich nicht ausbilden kann. Also wenn man die Melanie Kleinsche Unterscheidung der guten Brust und der bösen Brust nimmt, die gute Brust, die das Kind nährt und nach der das Kind seine ersten inneren Objekte ausbildet. Diese inneren Objekte werden ja in der Psychoanalyse so behandelt, als wären es Personen mit der gleichen Wirksamkeit und Stärke, während die verlassene Mutter, die negative Brust, die verfolgende Brust, die das dann wird, sich im Innern ausbreitet, eben nicht als positiv besetztes, gutes inneres Objekt, sondern als zerstörerisches, chaotisierendes. Wenn im Inneren sich überwiegend solche negativen Objekte ausbilden, dann zieht, sagt Margaret Mahler, und das ist ein allgemeinerer Punkt für die Psychoanalyse, zieht sich die Libido, also die Energie im Körper, ins Körperinnere zurück. Also besetzt nicht die Außengrenzen, das heißt die eigene Haut. Das heißt, die eigene Haut wird nicht positiv, emotional, physisch belebt.
Wir werden berührungslos.
Berührungslos, ja. Mehr oder weniger empfindungslos. Und dagegen, und das konnte ich sehr gut am soldatischen Mann beschreiben, bildet er im Drill diesen Panzer aus, der ihn schützt, der ihm eine äußere Begrenzung gibt, denn die Körperbegrenzung wird von diesem Körper von sich aus, von dem Angstbesetzten, nicht ausgebildet. Sondern er zieht sich in dieses undifferenzierte Innere, undifferenziert Bleibende zurück, in diesen Angstklos oder wie man das nennen will. Ich habe aus vielen Texten der soldatischen Männer habe ich den beschrieben als die Angst im Innern aus Blut und Scheiße zu bestehen. Das ist der innere Gefühlsapparat. Und der muss eingesperrt, unter Kontrolle gehalten werden, so dass dieser Körpertyp den Drill, die Quälerei des Drills dann als positiv empfunden hat, nämlich gar nicht metaphorisch, wie das in Literaturbüchern oft steht, sondern tatsächlich physisch als Neugeburt des eigenen Körpers durch Drill und Militär. Und das Ich, ein von innen agierendes Ich mit verschiedenen Instanzen und innerer Differenziertheit existiert bei diesen Menschen nicht, sondern der Körperpanzer, den sie sich andrillen, antrainieren, übernimmt die Funktionen des Ich. Ich habe da von einem Muskel-Ich gesprochen. Das ist, wenn man den Adorno-Aphorismus nimmt, bei den meisten Menschen ist es eine Unverschämtheit, überhaupt Ich zu sagen. Dann ist das zwar so, wie Adorno das an sich hat, unverschämt und offensiv ausgedrückt, aber dies steht dahinter. Und die Angst vor dem eigenen Innern, die unter Kontrolle gehalten wird. Und es ist kein Ich. Es bildet sich weder ein Über-Ich aus, noch das sogenannte Es. Das sind alles undifferenzierte psychische Instanzen in diesen Körpern, die aus diesem Angstkonglomerat bestehen. Und das kann man beschreiben. Man kann beschreiben.
Aber kann man das auch erkennen? Also könnte man diese Charaktere, diese Typen bereits, sagen wir mal, in der Beobachtung als Kinder als gefährdet erkennen? Oder müssen wir einfach hinnehmen, dass die irgendwann explodieren, gewalttätig?
Naja, bei bestimmten Kindern kann man das sehr wahrscheinlich erkennen. Mit Sicherheit kann man nie sagen. Man kann nie wissen, nie behaupten, genau aus der und der Sorte Behandlung des Kleinkinderkörpers geht der und der erwachsene Mensch hervor. Das gibt es nicht. Da gibt es viel zu viele Einflüsse, andere Einflüsse, Brüche in Biografien, Eingriffe, die niemand voraussehen kann und alles das. Aber natürlich gibt es Lehrer in Schulen und Lehrerinnen in Schulen. Und, also meine Frau hat 27 Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Uniklinik gearbeitet. Und da rufen ab und zu Lehrer an, die sagen, dieses Kind hat bestimmte Schwierigkeiten in der Schule. Und wir reden mit den Eltern. Wir sagen den Eltern, das Kind bräuchte wahrscheinlich eine Behandlung. Wenn die Eltern einverstanden sind, dann wird Kontakt aufgenommen zu so einer Instanz. Und wenn die Glück haben zu einer guten, die vernünftig psychoanalytisch arbeitet. Wenn sie Pech haben, kommen sie nur an Verhaltenstherapeuten, der Bettnässer mit ein paar Tricks heilt oder so, bis es dann wiederkommt. Aber es ist eine andere Diskussion. Das nebenbei, ja klar, kann man bei manchmal sind das auch Täuschungen. Aber was ein bisschen der tragischere Punkt davon ist, also aus ihrer, jetzt meine Frau seit 15 Jahren noch eine Privatpraxis, sehr viele junge Mädchen zum Beispiel, sagt sie, kommen zu ihr. Das sind eher Einzelschülerinnen, ne? Die Angst vor ihren Prüfungen haben und die denken, sie kriegen vielleicht nicht eine Note gut genug, um auf die Uni etc. oder auch noch Probleme mit einem Freund oder so. Das sind also nicht die, von denen wir gerade reden würden, die schwer gestörten Leute, die fundamentalsten Lebenshilfen bräuchten, um zu einem aushaltenden und funktionablen Sozialkörper zu werden. Und die sagen gerade die das als eine Art, die das kapieren, was sie dafür Hilfe kriegen können, als Luxus sozusagen, als Überfluss. Und an denen nützt es auch was, denen kann sie auch helfen.
Aber das ist ja bei Ihnen ein grundsätzlich männliches Problem, dass Sie beschreiben, diese Gewaltbereitschaft aus dieser Körperstörung. Sie sagen ja, Frauen sind dafür eigentlich nicht so disponibel. Das sagen Sie, aber wie kommen Sie da drauf? Es gibt doch auch gewalttätige Frauen.
Kennen Sie welche?
Ich will jetzt nicht zu biografisch werden. Also ich habe keine allzu gewalttätigen Frauen erlebt. Aber ich weiß, dass es welche gibt und ich habe auch...
In Horden mordende Frauen, die andere Horden zerhacken, hat noch nie jemand gesehen.
Okay.
Gibt's nicht.
Also ein echtes Geschlechterproblem.
Um noch mehr kurz bei den Jungs zu bleiben. Ich bin eben nicht umsonst auf die Mädchen ausgewichen, die in eine Psychotherapie kommen, um sich da helfen zu lassen. Das ist bei Jungs... Kommt zwar auch vor, aber seltener. Deren Wege gehen über Körpertherapie. Es ist nicht umsonst so, dass im Moment immer betont wird, wenn man fragt, wo funktioniert eigentlich einigermaßen die Integration von Migranten, von zugereisten Geflüchteten hier, die ja meistens keine Arbeit gleich kriegen, Arbeitsmöglichkeiten wären natürlich eine Möglichkeit, ein soziales Umfeld zu schaffen, wo sie sich ohne Angst ausbreiten könnten. Aber das sind Fußballvereine. Überall wird betont der Fußball. Und es gibt dann an vielen Orten spezielle Trainer inzwischen dafür. Es gibt sogar die ersten Mannschaften aus Geflüchteten, die aufgestellt wurden und am normalen, in Anführungszeichen, Spielbetrieb aufnehmen, weil deutsche Vereine sie anmelden. Ich glaube, Babelsberg ist der Erste, der das macht und wird sich weiter ausbreiten. Die Jungs sind dazu angehalten, ne? Und das ist, wie soll man das nennen, eine Mixtur aus allen Sorten Einflüssen und Tätigkeiten, die in den letzten 12.000 Jahren, also seit wir die Sesshaftigkeitskultur haben, seit die Bauernkultur da ist mit Unterteilung in Besitz etc., mit Drängung der Frauen in bestimmte Hausarbeiten und all das, der Männerkörper gedrillt, trainiert ist, auch außerhalb des Militärs, motorisch seine Emotionen abzureagieren, auszuagieren. Während Frauen dazu angehalten sind, das innerhalb von begrenzteren Räumen in Häusern zu tun mit anderer Art von Umgang mit Essen, Stoffen und so weiter, die nicht körperlich, motorisch dominiert sind in der Weise. Das heißt, der männliche Körper ist seit 12.000 Jahren auf ein muskuläres Emotionsverarbeitungsschema, sagen wir mal so, hintrainiert, vorwiegend. Ne? Was Kindergärtnerinnen und alleinerziehende Mütter heute, von denen wir jede Menge kennen, nicht, wundern sich und Achselzucken und Kopfschütteln, stellen sie fest, dass auch ihr zweijähriges Kind, wenn es in eine Kindergruppe kommt oder so und noch nie mit irgendwelchen Gewaltvideos und Zeug oder irgendwas in Zusammenhang gekommen ist, der Junge, wenn es eine Auseinandersetzung nimmt, einen Stock oder einen Bleistift und haut erstmal so. Und von 10 Mädchen macht das vielleicht eins. Das ist eine soziale, kulturelle Vererbbarkeit. Das bestätigt die Hirnforschung inzwischen ja auch, dass dieses ganze Gerede von den Genen, das geben die Gene weiter. Nein, die Muskulatur gibt es weiter und die Verhaltensweisen der Eltern geben das weiter an die Kinder. Und man nennt das Vererbung, es sind aber soziokulturelle Weitergaben, wo die Gene ein bisschen eine Rolle mitspielen.
Aber wären wir doch mal ganz aktuell, Sie haben gerade zwei Andeutungen gemacht. Reden wir mal einerseits über die Jungs, die zum IS gehen, und reden wir aber auf der anderen Seite über Erscheinungen, wie sie bei uns auftreten. Sie haben am Anfang von Breivik gesagt, dass er seine Stiefmutter als Verräterin definiert hat. Und wir erleben jetzt in den Internetforen, aber auch vor Ort, dass beispielsweise Frau Merkel als Volksverräterin beschrieben wird. Und in den Internetforen ist das also noch viel stärker, dass alle Regierungsmitglieder im Grunde vor ein großes Tribunal gewünscht werden. Und dann soll man sie, das ist dann etwas differenziert, auf Inseln schicken oder eben aufhängen. Das sind also zwei Aspekte unseres gegenwärtigen kulturellen Bedrohungsdiskurses. IS und diese Haltung von, immer mehr Empörten.
Ja, nehmen wir mal IS und gehen von da zurück zu einem Punkt, den ich bisher übersprungen habe oder nur ein bisschen indirekt behandelt. Ob das beim Happy Slapping der Schüler ist mit ihren Handys. Der ganze Witz wäre weg, wenn sie das nicht den anderen zeigen könnten. Und das in der Gruppe, das ausgestellte Killen genießen.
Da sind wir jetzt wieder beim Darsteller, beim Hollywood-Star oder beim YouTube-Star.
Ja klar, aber in Hollywood kann man da streichen. Das kann da jeder selber werden. Die Möglichkeit, die das Netz bietet, steigert das natürlich ins Ungeheure. Selbst Breiviks Tötungsakt mag sein, wäre in der Form unterblieben, ohne sein 1500 Seiten Manifest, das er ja genau vor dem Akt ins Netz stellt und an so und so viele Leute verschickt, an 50 oder sonst was auch namentlich, damit das auch wirklich verteilt ist und ankommt, als zukünftige sozusagen Verfassung für ein befreites Europa, wie er das sieht. Und wir würden keinen einzigen Geköpften haben in Syrien oder irgendwo ohne Kamera. Denn was hätte jemand davon, den in der Wüste zu köpfen und mit dem Kopf Fußball zu spielen, wenn das die Welt nicht sieht? Und das gehört aber schon vorher. Das sieht man bei der SS in vielen Szenen, die beschrieben sind. Das sieht man bei den Guatemala-Killern ohne Kamera. Dass sie wollen, da lassen sie zum Beispiel bei ihren Tötungsakten angebliche Guerilleros antreten aus der Indio-Bevölkerung. Die werden gefoltert und die werden am Schluss mit Benzin übergossen und angesteckt. Aber das Dorf muss antreten und das ansehen. Und der Hauptmann hält eine 3-Stunden-Rede über jede einzelne Verletzung, die man bei den Gefolterten sieht. Sagt man, ihr nicht spurt, dann passiert das auch. Und dass sie dann abziehen, als die Leute so wütend werden, dass sie sie mit bloßen Händen angreifen wollen, obwohl die nicht bewaffnet sind, ziehen die lachend ab, weil es ihnen in dem Moment jetzt gar nichts bringen würde, die auch noch umzulegen, sondern sie haben diesen Ausstellungsakt genossen. Also die Dramatisierung und die Exhibition gehört zum Tötungsakt dazu. Es gibt natürlich den Versuch im Nazireich, die KZ-Gräuel nun nicht in alle Welt zu verbreiten, aber für die, die da drin waren, jederzeit wurden die Folterungen jederzeit mit Gelächter, die in die Gaskammer, Philipp Müller im Shoah-Film beschreibt, Au Müller, SS-Hauptscharführer, wie eine neue Gruppe ankommt von deportierten Juden und die stellen in der Nähe des Krematoriums stehen sie, alle wissen, die SS-Leute, die kommen da gleich rein. Dann stellt er sich aufs Dach von einem Krematorium, beschreibt Philipp Müller, einer der Überlebenden, und sagt, Leute, was könnt ihr denn? Und er meldet an, ich bin Schneider. Und er sagt, ja prima, Schneider, sowas brauchen wir. Und wer kann noch dies und das? Und dann melden sich noch 6 oder 7 und sagt, ja toll, ihr kriegt alle hier eure Arbeit und wunderbar, dass wir euch hier haben, aber ihr müsst euch erstmal ausziehen und unter
so ein grausames Spiel.
Und dann schickt er sie da rein. Und dann sagt er hinterher lachend zu seinen Leuten, seht ihr, so muss man das machen. So. Ne? Also der Ausstellungsakt ist sozusagen die Krone auf dem Killing und setzt den Endpunkt dieses Körperganzheits-Siegesgefühls jetzt durchgedrungen zu einem unangreifbaren, machtvollen eigenen Körper, dem niemand was anhaben kann. Und dieses Gefühl bricht sich Bahn in eruptivem Gelächter.
Ja, und wir wollten aber zum IS, zu den Jungs, die da hingehen. Also ja, wir denken ja, wir sind alle zivilisiert und im Grunde, ich denke, ich bin froh, Sie sagen es ja auch, wir sind die Generation, die nicht in den Krieg musste und wir sind eigentlich sehr glücklich darüber. Und jetzt gehen Leute freiwillig in den Krieg und zwar auf beiden Seiten, aber mehr jetzt erst noch mal zu diesem Glaubenskrieg oder Dschihad oder was auch immer. Warum?
Ja, gut. Ne? Sie haben einige gesehen, die auf YouTube oder sonst wo mit abgeschnittenen Köpfen Fußball spielen oder man sieht den Dennis Kaspert und ein paar andere, wie sie neben abgeschnittenen Köpfen lachend, posierend und dort eine bestimmte Rolle spielen. Während die Fälle, einige, die ich im Buch beschrieben habe, soweit, auch wieder Journalisten, die hat Freunde von solchen, die zum Dschihad gegangen sind oder auch Rückkehrer inzwischen, aufgesucht haben und befragt haben, was kriegen die raus? Ne? Man hat da Annäherungswerte. Ne? Fast alle kommen aus gemischten Familien, bis auf wenige Ausnahmen, das kann man sagen. Kommen also aus dem Hintergrund gemischter Religiositäten, die entweder gar nicht behandelt worden sind zu Hause oder so halb-halb, also nicht besonders religiös. Keiner von denen war vorher ein religiöser Fanatiker, von den Fällen, die ich kenne. Aber aus einer unsicheren Position, dann oft zwischen verschiedenen Kulturen, sowohl ethnisch wie sozial im Land, dann oft getrennte Familien, oft alleinerziehende Mütter mit 3, 4 Kindern, die arbeiten müssen, das heißt die Kinder zum Teil anderen gegeben oder durch irgendwelchen Beaufsichtigungen. In anderen Familien zum Teil schwache, das heißt prügelnde Väter, aber ohne richtigen Job. Also in der Familie stark, gesellschaftlich schwach, was für pubertierende Jugendliche ungefähr die schrecklichste Vaterfigur ist, die man haben kann, wenn er zu Hause als Tyrann rumtobt und außerhalb nichts isst oder vielleicht auch noch anfängt zu trinken oder säuft, was oft der Fall ist. Auf der Ebene gibt es eine ganze Menge Gründe, die man nennen kann und vernünftigerweise auch genannt worden sind, dass viele Jugendliche aus diesen Zwischenwelten, Zwischenreichen hier das Gefühl haben, sie kriegen kein Bein an Boden. In dem einen Fall, allerdings, der aus Hamburg beschrieben wird, wo die Berufsschullehrerin sagt, der war ganz prima. Und einer meiner liebsten Schüler hat alles gemacht, ein Praktikum im Kindergarten, in einer Tagesstätte, hat sogar hätte die Stelle gekriegt, war sogar die Stelle zugesagt. Der kommt vor seiner letzten Prüfung mit mir an und sagt, liebe Frau so und so, Sie waren ganz prima, aber ich höre jetzt auf. Und eine Woche später ist er weg, Dschihad, macht eine Abschiedsparty mit seinen Freunden.
Ist das die Haltung, einmal groß zu sein und dann zu sterben? Der eine Rückkehrer hat doch gesagt, du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn du hinkriegst. Ja. Du wirst Krieger ja. und musst sterben, oder du wirst Selbstmordattentäter und musst sterben.
Ja, das sagen die Rückkehrer jetzt, ja. ne, von denen, die zurückgekommen sind. Einige haben ja gemerkt, dass das nicht so, dieses Versprechen, das Versprechen ist ja, einmal sie kriegen die Waffe in die Hand, dann sie kommen in eine Art von Struktur, die in jeder Weise ihnen diesen ganzen Komplex von Ängsten, den ich vorhin beschrieben habe, körperlichen, nimmt. Sie einspannt in ganz bestimmte Strukturen, wo so eine Sorte Eigenentscheidungsmöglichkeit, Eigenverantwortlichkeit, auch die ganzen Ängste der Pubertät, was bin ich sexuell? Viele dieser Jugendlichen, die männliche Freunde haben, sind mit Sicherheit an der Schwelle, sich zu fragen, bin ich schwul, wenn ich mich mit meinem Freund umarme? Was darf ich, was darf ich nicht? Was denkt der? Was passiert mir, wenn ich das offen zeige? Wenn ein bestimmter Prediger kommt und sagt, das spielt alles keine Rolle. Du kriegst da deine Position, du kriegst deine Waffe, du kriegst dein Gehalt und du kriegst noch den Befehl oder den Auftrag deines Gottes, das und das zu tun. Das heißt, frei von jeder möglichen Schuld zu sein. Also ich bin für unsichere Jugendliche, welcher Sorte unsicherer Boden da nur immer sein macht, ist das eine so große Verführung, dass es mich eher wundert, dass es nicht mehr als 700 sind von hier, die bisher dem gefolgt sind, denn mehr sind das da noch nicht.
Das ist ja auch ein altes Phänomen. Die Kreuzritter haben auch gehört, sie kommen sofort in den Himmel, wenn sie Ungläubige, in dem Fall jetzt Muslime, töten. Oder die Conquistadores sind davon ausgegangen, dass die Leute, die sie da auf anderen Kontinenten finden, ja keine Seele haben, die kann man umbringen. Und so, das ist ja immer diese Legitimation, die anderen zu entwerten.
Ja, natürlich. Unsere Kultur hat natürlich vergessen, dass die katholische Kirche und eine andere war ja an der frühen Konquista nicht beteiligt. Und nicht nur das als Begründung nach Europa oder so in der Welt weitergegeben hat, sie dürfen die Indios töten, weil sie nicht katholisch sind. Gestern ging es hier immer um bei der Diskussion um den Koran, um die beiden Punkte gläubig, ungläubig. Gläubig, ungläubig ist die einzige Formel, die katholische Kirche um 1520 hat. Mit dem Angebot, was Cortes macht in Mexiko, jede Indio-Frau kann sofort übertreten. Wer sagt, ich werde jetzt katholisch und mit Hilfe seiner Übersetzerin Malinche kriegt er das auch hin, das den Leuten zu erklären, wenn die Spanier einen Massaker in irgendeinem Tlaxcaltekendorf machen. Das machen die nicht einfach so, sondern der Priester stellt sich vor die hin und hält ihnen eine Rede, dass sie übertreten müssen zum wahren Glauben und wenn sie das tun, werden sie verschont und wenn nicht, werden sie geschlachtet.
Taufe oder Tod?
Ja, und auch natürlich Kopf abgeschlagen, Hunde drauf gehetzt und alles. Das berührt jetzt den Punkt der Religion, über den wir noch nicht geredet haben. Ich habe vorher nur gesagt, man kann jede Sorte Ideologie in Anspruch nehmen, wenn man sowas durchführen will, wenn der einzelne Körper sich an so eine Grenze getrieben fühlt, dass er denkt, ich brauche das Killing jetzt, um zu einem Lebensgefühl.
Und Sie sagen ja, es spielt keine Rolle, für welche Religion.
Es spielt insofern eine Rolle, dass man natürlich sagen muss, alle Religionen auf ihrer Durchsetzungsphase, zumindest Ebene, haben alle diese Gewaltseite, mit gewissen Ausnahmen bei verschiedenen Formen des Buddhismus, wo es aber auch solche geben soll, die sich mit Gewalt durchgesetzt haben. Alle anderen Religionen, die mit Weltgeltungsanspruch haben, erstmal gesagt, die Ungläubigen darf man umbringen, sind nicht lebenswert. Das ist also keine Erfindung des Islam. Wenn man das der Religion anhängen will, muss man es im Katholizismus genauso anhängen, dem Hinduismus und so weiter auch. Also die Religionen können diese Seite haben und wenn wir ein bisschen zivilisiertere kulturelle Verhältnisse haben wie bei uns, hat man den Religionen im Lauf der Jahrhunderte das erfolgreich abgewöhnt, jedenfalls für diese Bereiche. So, aber die Religion per se ist kein Schutz dagegen.
Sie sagen ja auch, also man kann jetzt hier nicht so eine eindeutige, wie soll ich sagen, Schuldzuschreibung zum Islam machen, weil Breivik hatte zum Beispiel auch seine Religion.
Breivik macht das im Auftrag des Christentums, ja. Tempelritter. Tempelritter, und darauf legt er großen Wert, das ist nicht eine Fantasie, sondern es ist ein Orden, der existierte mal auf Malta. Und auf Malta gibt es heute immer noch Leute, die sich als Nachfolger empfinden. Und ich habe hier in dem Buch ausführlich dargestellt, wie eine norwegische Journalistin, Karin Fatland, nein, eine Wissenschaftlerin muss man sagen, Kulturethnologin oder so nennt sie sich, gibt es nicht auf Deutsch das Fach, die ist nach Malta gefahren und hat diese Leute aufgesucht. Ja, und die hocken da. Der eine nennt sich Richard Löwenherz, ein Engländer aus der englischen Rechten, der zum Beispiel erzählt Breivik, ja, wunderbarer Mann, aber kann er alles nicht alleine gemacht haben, geht gar nicht. Ohne Hintergrund, Armee stecken noch wer, die Russen und die Juden stecken noch hinter und dies und alle mögliche, alle Sachen, Theorien, die man in Anführungszeichen, die man im Umlauf kennt, aus antisemitistischen Zuschreibungen und so weiter, tauchen da auf. Erzählen diese Tempelritter auf Malta, heutige zwei Palamir, kandidieren fürs Malta-Parlament, wollen ins EU-Parlament. Die sind nicht einfach erfunden. Breivik sagt, wir haben uns neu gegründet, irgendwann 2002 oder so, 10, 11 Leute an einer Stelle und Christentum und das ist von daher bei dem vollkommen ernst gemeint, wenn er im Prozess sagt, ihr werdet mir ein Denkmal setzen später, wenn ihr begriffen habt, denn das war die Funktion der Tempelritter auf Malta, die türkische Flotte zu besiegen, das haben sie einmal geschafft, den Islamismus, Islam aus Europa fernzuhalten, später werde ich hier als Denkmal stehen und wenn sich das in den nächsten Jahrzehnten noch ändert hier und ihr mich fragen werdet, ob ich der norwegische König sein will, werde ich mir es überlegen.